Radio 1, der Berlinale Bärentalk. Live vom Potsdamer Platz mit Knut Elstermann.
Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu unserer letzten Sendung, zur Bärensendung. Wir begrüßen auch ganz besonders herzlich die Hörer und Hörerinnen von MDR Kultur, die heute Abend wieder dabei sind. Und wir haben, das für uns auch etwas ganz Neues, unseren Truck ganz tapfer verlassen, der hier am Potsdamer Platz steht, weil die Eröffnung hat sich endlos verzögert. Also hat auch ganz spät angefangen und ist im Prinzip gerade erst zu Ende. Also diese Preisverleihung natürlich. Und da haben wir uns entschlossen, jetzt gehen wir mal rüber ins Pressezentrum, denn hier müssen alle irgendwie mal herkommen. Alle mit ihren Bären werden sich hier zeigen, sodass wir versuchen in den kommenden 2 Stunden wirklich so viele Gewinner und Gewinnerinnen vor unser Mikrofon zu bekommen, ihnen zu gratulieren natürlich, aber natürlich auch zu fragen nach ihren Filmen, nach ihren Erfahrungen bei der Berlinale. Also es ist heute unsere Bilanzsendung und wir hoffen natürlich, dass viele Leute hier zu uns ins Pressezentrum kommen. Herzlich willkommen zu 2 Stunden, den letzten 2 Stunden Berlinale auf Radio 1 und auf MDR Kultur. Die ersten Gewinner und Gewinnerinnen kommen jetzt hier schon so vorbei. Wir sitzen ja draußen und da gibt's den VIP-Club, so heißt das richtig, Berlinale VIP-Club. Und da sind die auch drin. Wir hoffen natürlich, dass die jetzt immer im Verlauf des Abends wieder rauskommen und nicht dann jetzt total feiern. Denn wir haben ja durchaus sehr, sehr viele Fragen an die Leute, die die Bären heute bekommen haben. Bei mir ist aber ja zum Glück Anke Lewicke, eine wunderbare Kritikerin, die diese Berlinale mit mir gemeinsam durchgestanden hat. Erstmal hallo Anke.
Hallo lieber Knut, ist es nicht lustig, wie wir hier so sitzen? Also man muss sich das vorstellen. Wer sich mal Fotografien, die Fotos der Berlinale angeschaut hat, der sieht doch immer die blaue Wand mit dem Bären drauf. Und da sitzen wir jetzt quasi vor. Und ich komme mir so ein bisschen vor wie so ein Huhn auf der Stange und warte einfach, dass jetzt hier was passiert. Aber es ist irgendwie auch toll und aufregend und eigentlich würde ich gerne auch in den VIP-Club gehen, um so ein Gläschen Shampoos abzubekommen.
Also es sieht so aus wie ein Amphitheater. Wir sitzen an einem Amphitheater und schauen im Prinzip in das Nichts hinein. Nehmen wir jetzt auf diese blaue Wand, wo noch niemand ist. Die werden aber alle noch kommen. Anke, eins können wir aber schon mal sagen. Diese Preisverleihung war sehr überraschend. Ich denke, dass nur wenige Leute damit gerechnet haben. Noch dazu, wo es im vergangenen Jahr auch ein Dokumentarfilm war, nämlich Adamant von Nicolas Philibert. Also ein Dokumentarfilm, den Goldenen Bären bekommen haben. In diesem Jahr ist es genauso wieder ein Dokumentarfilm, da Mahomet, wieder aus Frankreich, von Mati Diop, von der wir natürlich auch sehr, sehr hoffen, dass sie hier noch vorbeikommt. Eine sehr bekannte Regisseurin mit senegalesischen Wurzeln in Frankreich, kommt aus einer ganz großen Künstlerfamilie und war in Cannes ja schon sehr erfolgreich mit ihrem Film Atlantique. Jetzt ein Dokumentarfilm. Warst du auch so überrascht wie ich, muss ich schon sagen. Ich war ziemlich verblüfft.
Nee, ich war vielleicht dann gar nicht so überrascht, weil diese Berlinale war ja politisch aufgeladen und es geht bei der Berlinale ja dann doch immer wieder darum, dass die Preise doch auch häufig so ja symbolisch politisch aufgeladen sind. Und in dem Film geht es ja um Beutekunst und die Rückgabe. Und zwar hat ja 2021 Emmanuel Macron gesagt, dass 16 Kunstschätze aus dem Königreich Dahomey zurückkommen nach Benin. Und genau davon erzählt der Film. Also wir sehen, wie diese wertvollen Objekte eingepackt werden. Das hat auch schon einen besonderen Reiz. Und eine dieser Königsfiguren fängt dann auch mit uns so an zu sprechen. Und das ist so ein innerer Monolog. Und er fragt sich eigentlich, wo gehöre ich denn hin? In Frankreich hat man meinen Namen nicht richtig ausgesprochen. Aber was ist denn in Benin? Kennt man mich da? Und das finde ich dann so ganz bemerkenswert. Und zwar hat Mati Diop da selbst eine Diskussion unter Studenten und Studentinnen organisiert, wo so darüber geredet wird, was passiert jetzt mit der Beutekunst. Ganz viele der jungen Menschen regen sich darüber auf, dass es eigentlich noch 7000 andere Objekte gibt, die noch in Frankreich sind. Dann geht es aber auch um die verlorenen Sprachen durch die Kolonialzeit. Und wie man damit umgeht und wie man überhaupt jetzt diese Kunstwerke ausstellt, deren Geschichte, weil das war in dem Schulunterricht nie Thema. Also da gibt es auch so viel nachzuholen. Also ich fand den Film schon sehr bemerkenswert, aber für mich war er wie so eine Ouvertüre, also wie so ein Auftakt. Der ist nur 74 Minuten, hätte jetzt länger sein können.
Der ist wirklich sehr kurz und ich fand auch dann die Diskussion mit den Studierenden am allerspannendsten, zumal die auch sehr kritisch sind in beide Richtungen. Die sagen, die Franzosen versuchen sich ja nur gut da stehen zu lassen, aber unser Präsident ja auch, also er feiert sich ja auch mit diesen Artefakten, 26 sind es übrigens, die da so hingebracht werden und das fand ich auch sehr interessant, mit welchem kritischen Blick die das eben beurteilen. Insofern sehr politischer Film, absolut richtig, den man auch noch noch eine ganze Weile noch gesehen hätte. Also ich hätte wirklich gerne noch ein bisschen länger zugesehen. Anke, dann haben wir aber auch weitere Entscheidungen. Ja, also du sagst, du bist nicht überrascht. Ich nehme noch eine raus. Großer Preis der Jury. Hong Sang-soo ist ein Stammgast hier. Also Silberner Bär für ihn. Er ist immer wieder hier und hat auch immer wieder tolle Filme gemacht. Dieser immerhin brachte einen Superstar hierher, nämlich Isabelle Huppert. Also insofern dachte ich mir, schon ein wichtiger Grund, den Film überhaupt hier zu zeigen.
Ja, und ich meine, Isabelle Huppert spielt ja ein magisches Wesen in diesem Film, nämlich eine Französischlehrerin in Seoul. Und sie hat eine ganz interessante Lehrmethode, weil sie bringt die Menschen dazu, über sich und ihre Gefühle zu sprechen. Und dabei trinkt sie unheimlich viel Marcoli. Das ist so ein Reisbier. Sie wird immer
Trinker,
der Film. Ja, und ich finde das sehr heiter, weil es geht um Sprache, was man mit Sprache ausdrücken kann, was nicht, um die Authentizität von Gefühlen, was aber auch verloren geht, wenn man was ausspricht. Also ich finde das so eine heitere Note in diesem Wettbewerb.
Da hast du eigentlich recht, der war sonst ziemlich düster und schwere, wichtige Themen, da gebe ich dir völlig recht und es macht auch Spaß, natürlich diese immer leicht beduselte Isabelle Huppert zu sehen, wie sie da durch die Landschaft läuft, das hat mir auch Spaß gemacht. Und insofern ist es auch ein verlässlicher Regisseur, der immer von eigenwilligen, besonderen Menschen erzählt. Anke, wir haben noch weitere Preise, werden ja auch noch viel Zeit haben, darüber zu reden im Verlauf dieser Sendung. Und wir haben jetzt die große Freude, die ersten Bärengewinner hier live wirklich zu begrüßen und zu gratulieren. Ganz herzlich, es sind ganz wichtige Auszeichnungen für die besten Kurzfilme. Und beide sind hier, die diese Preise gewonnen haben. Das ist einmal aus China, Kang Chen-Shang, die für ihren Film Remains of a Hot Day den Silbernen Bären bekommen hat. Erstmal, congratulations, so good to see you here and it's fantastic. Hi.
Hi, I'm very happy to be here to have this prize. I'm really, it's like a very big surprise for me. Yes.
We'll talk about that more intense. Und dann haben wir Gold, der goldene Bär. Das ist ja kein ausgewachsener Bär, das ist so eine Plakette, wenn man so will. Also eine Art Teller, sieht wunderschön aus. Und dieser Preis, also der beste Kurzfilm der Berlinale, geht nach Argentinien für den Film An Odd Turn, Francisco Lezama. Congratulations, gold.
Great. Thank you very much. I'm really grateful with this prize. It's really important for me. I'm from Argentina and we are having a really difficult moment there. So it's a little bit weird because I'm having a great time here, but I'm returning now and everything is in crisis. And the short film was a short film about the economic crisis in 2019. It was the start of a really, really rise of the inflation. So I try to do a sad, screwball comedy about economy in Argentina. And it worked well, I guess, because it was well received. And I'm really surprised because I thought that it was not going to be understood here because Argentinian economy is really, 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 really complicated. But something, I guess, of the atmosphere of the crisis was transmitted.
Let me translate that. Also ich habe gerade gesagt, er ist auch total überrascht. Das ist ja ein Film aus Argentinien und Argentinien ist in einer tiefen Krise. Er findet es auch so merkwürdig, jetzt hier zu sein, eine schöne Zeit zu verbringen. Man fährt zurück wieder in ein krisengeschütteltes Land. Und der Film erzählt ja auch von der schweren ökonomischen Krise 2019, also als es dann so richtig heftig wurde. Die Ökonomie ist ziemlich kompliziert, auch die Geschichte, die da erzählt wird. It's really complicated, the part of this story. Aber es ist offenbar so, dass die Menschen das alles verstanden haben, was er erzählt. Es ist eine Komödie, aber eine traurige Komödie. Eine Screwball-Comedy, aber wirklich traurig. Und er freut sich sehr, dass die Leute das angenommen haben und verstanden haben, was er da erzählen wollte. And your movie, the Chinese movie, is very personal. And it was interesting for me to learn that it was like in the 90s, late 90s. So maybe this is the whole movie. It's like an impressionistic memory of maybe your own childhood or youth.
Yes, that's from my childhood memories. I think I'm setting up a dream belongs to the past that I feel I have a really many, many precious things left there. So that's how I set up that scene in this short film. Yeah.
Sie sind in Chicago studiert und das ist ein Kurzfilm, der wirklich mit ihrer persönlichen Kindheitserinnerung zu tun hat. Also es ist ja alles in einem Raum, übrigens in einer Wohnung und es gab damals sehr viel Druck, sehr viele Dinge, die sie hinter sich lassen wollte. Und es ist so wie so ein Erinnerungstraum, den sie da erzählt, in dieser sehr heißen Wohnung, wo die Menschen zusammenkommen und wo ich mich gefragt habe, es wirkt so natürlich wie ein Dokumentarfilm. Sie sitzen da, sie essen, sie reden miteinander, man begreift den Druck der Familie, aber es wirkt gar nicht wie ein Spielfilm. It doesn't look for me like a feature movie because everything is so natural. real. They talk, they eat, they are there. It's impressionistic and it looks like a documentary in a way sometimes. So how did you manage to do so?
I do documentary before. I did. I'm looking forward to the actors reaction to the scene. It's like I want them to be like they have non acting skills. So, and I did many rehearsals with them before shooting. So that's how I think they react so natural in front of the camera.
Die Schauspieler, Schauspielerinnen sind ja gar keine, sind so natürlich in diesem Film. Sie sind so wunderbar, dass ich immer dachte, ich sehe einen Dokumentarfilm, wie die da so sitzen, essen, streiten. Das Leben, man sieht die im Leben zu und sie sagt, sie kommt vom Dokumentarfilm, deshalb ist es ihr Stil, den sie gern verwendet, arbeitet eben mit nicht professionellen Schauspielern, hat eben mit ihnen so gearbeitet, dass sie sich frei gefühlt haben, dass sie auch improvisieren konnten und dass es dann letztlich so dokumentarisch wirkt. Das Faszinierende finde ich eben wirklich auch bei dem argentinischen Film in Odd Turn, dass es eben einerseits um eine Krise geht, aber es ist auch eine sehr erotische Geschichte. Es ist eine Dreiecksgeschichte. Es ist sehr viel Liebe in deinem Film. Und ich denke, das war ihm auch wichtig, sowas mitzuerzählen, dass die Menschen auch in der Krise lieben und leben. And I really liked the movie that it's a crisis and it's very complicated. Everything is down. But on the other hand, there are young people. They love each other. It's a very interesting triangle of love that we see. So I understood it like we really learned that people, even in a very deep crisis, they love, they have sex, they have a passion.
I don't know. I don't take it like that, really. It's like more like a, more complex than that, because I want to do a sort of deconstructed romantic comedy. Mm-hmm. Because the story I depicted or I narrate there at the short film is about a security guard that buys dollars and then she saves herself because her savings are stable, but the other character couldn't. Because he's poorer, saving dollars. So it's like a fantasy of a woman that all of a sudden, with the rise of the dollar, starts living a fantasy, a romantic comedy fantasy with a guy that is clearly gay and is poor. So there are like two parallel lines in the short film. I don't know if I'm explaining myself. There are two parallel lines between fantasy and reality. And that was the idea of the short film.
I think love is also a very important element of this film.
It's more about sex than...
Yeah, why not? Also er sagt, es ist etwas komplexer, als ich es jetzt dargestellt habe, weil es gibt eigentlich zwei Linien. Es gibt die Linie dieser Geschichte, was die ökonomische Geschichte ist. Es ist ja eigentlich so eine Museumswärterin und sie stiehlt dann auch und sie wird auch rausgeschmissen und sie muss dann versuchen mit Dollars, das macht sie sehr geschickt, übrigens Geld zu verdienen, weil Dollars natürlich in der Krise immer wichtiger werden. Und auf der anderen Seite ist es dann eben diese persönliche Geschichte, wo es eben, wie er sagt, eher um Sex geht, aber wo dann eben auch eine Art von ja, persönliche Erlösung erfolgt. Also zwei Geschichten. So last question, I mean, it's a very important prize, a very important award, I think. And for me, it's always like also praise how important short movies are. So we have this award here. Would you agree?
Yes, yes. I think it's a great beginning start. It's a great start for continue making films.
Also für Sie ist es auf jeden Fall ein ganz toller Start, weiterzumachen mit Filmen. What about you?
I think that usually short films are considered like student exercises, and that's because they are not well distributed, because they don't give money. And so they don't give money, they are not shown, or distributed, and they are not seen, so there are prejudice. There's a prejudice about the short film. And there are lots of great filmmakers, for example, Almodóvar, that he have done, for example, two short films in the past 5 years. So it's not a genre, it's not a format of students. It's not a previous language to a future film. It's something different. It's narrating in a small time, a really concrete time, and briefly, something sometimes more complicated than a feature film, you know.
Both films are like 20 minutes, by the way. That's so complex. Also er sagt nochmal ganz deutlich, dass sie nicht richtig geachtet werden. Die Kurzfilme, da man kein Geld verdienen kann, man kann die nicht rausbringen, man kann die nicht verleihen. Deshalb ist es auch immer dieses Vorurteil, es ist eine Art studentische Arbeit, es ist eine Vorstufe vielleicht dann für den großen Film. Und das finde ich eben absolut nicht. Es ist kein Genre, sondern es ist eine intensive Art, in kurzer Zeit Geschichten zu erzählen. Und die sollte man achten. Und große Regisseure haben es gemacht. Almodóvar hat zwei gemacht. By the way, these both films are going to be distributed in Germany. Germany in April or quite soon. Both films as one program, which is great. Also die beiden Filme, die erwähnt hat von Almodovar, kommen demnächst tatsächlich in den deutschen Verleih. Ist auch natürlich eine Achtung für den Kurzfilm. Und deshalb freuen sie sich beide eben auch so, weil ihre besondere Art, Geschichten zu erzählen, ist hier gewürdigt worden. Ich bedanke mich ganz herzlich und gratuliere nochmal. Again, congratulations. Golden Bear and Art Turn, Francisco Lezama and Silver Remains of a Hot Day, Sheng Sheng Shang. Thank you so much and have a great time in Berlin.
Thank you. Thanks for your interest. Thank you for your interest and your time.
Thank you and have a good night. Good night.
Radio 1, das Berlinale Radio.
Und wir haben jetzt hier einen der ganz großen Stars dieser Berlinale, der ausgezeichnet wurde mit einem silbernen Bären. Es gibt ja keine Unterscheidung mehr, Hauptdarsteller, Darstellerin, sondern die beste Leistung, die beste schauspielerische Leistung. Und die ist ihm jetzt verliehen worden, einem Mann, den wir alle bestens kennen aus vielen, vielen Produktionen. Natürlich ist der Winter Soldier, wollen wir nicht vergessen. Er ist wirklich ein großer Hollywood-Star. Und er spielt in dieser unabhängigen Produktion einen wunderbaren Athos, ist ein Athos-Movie, I think, nämlich in dem Film A Different Man, eine ganz außergewöhnliche Rolle. Und ich denke mir, das ist für ihn auch eine große Herausforderung. War. Gratuliere erstmal ganz herzlich. Congratulations. Sebastian Stan is here. Hi.
Hello. Thank you. Thank you for having me on the show.
It's fantastic. And congratulations for this amazing award. I mean, you came back from the States.
Well, I thought maybe just in case I got lucky. Maybe just in case. And you know, again, I've never been to the Berlinale before. This was my first time. And with a movie that I was very proud of, and I just thought, you know, it's important to be there and experience it, because it may never happen again. You never know.
Ja, genau. Also er sagt, er ist zurückgekommen, man weiß ja nicht, was man bekommt. Und es war ihm so wichtig, er war noch nie bei der Berlinale und er wollte diesen Film unbedingt hier auch präsentieren, weil er sehr stolz drauf ist, weil es eine ganz ungewöhnliche Arbeit ist und weil er wollte, dass dieser Film eben mit ihm hier wahrgenommen wird. Und es ist ja die Geschichte, also es ist Aaron Schomburg, amazing director, and er erzählt eine ganz merkwürdige Geschichte eben von einem Mann, der hat Neurofibromatose. So heißt diese Krankheit, wo also gutartige Tumore das Gesicht völlig verändern. Und Sie sind in die...
Nach drei, vier Jahren. It starts to develop, yeah.
Also nach drei, vier Jahren geht es dann los. Adam Pearson, der auch im Film mitspielt, hat diese Krankheit wirklich, spielt dann eine zweite Rolle. Aber Sie sind die ganz, also fast erste Drittel nicht wirklich zu erkennen. Sie haben immer diese Maske. Wie ist das mit so einer Maske dann zu spielen? Wird der Körper dann wichtiger? And it's so amazing to learn that you are not in the movie recognizable. Like the first third. Is it great? Difficult for you? You have to use your body maybe more than your face.
Yeah, I think you know, one of the things that I was lucky to be able to do was to sort of be able to go in New York and walk around, you know, when I had the prosthetics, and you know, everything about it was informing, because yes, how you walk and how you walk in the room, and maybe how you're self-conscious, and you know, if you only see out of one eye. So there's things that happen naturally, but then there's things that happen from when you see people looking at you and interacting with you, and very different from Adam in life. You know, Edward, the character I was playing, is someone who's very diminished by society, and sort of Adam is quite lively and free and spontaneous and courageous, and so I think that's one of the things that Aaron Schoenberg, our director, wanted to do, is just to make sure that he had a platform so you could see him truly how he is, and not in a way that we maybe stereotypically depict someone in his position. Oh, you know, but my character was sort of servicing that cleverly in the beginning so that it can play into your expectations as an audience.
Let me translate that. It was a wonderful answer. No problem. Also, er hat nochmal gesagt, es war für ihn wirklich eine sehr interessante Rolle, weil er ja auch mit dieser Maske, also es ist wirklich, das ganze Gesicht ist nicht zu erkennen, durch diese Krankheit durch New York gegangen ist. Und zum einen war das eine wichtige Erfahrung für ihn, einfach auch wirklich zu verstehen, wie fühlt man sich dann. Das zweite, aber das ist der ganz wichtige Punkt, ist ja, wie sehen die anderen ein? Also wie sehen sie uns dann, wenn wir so durch die Stadt laufen? Bei Adam Pearson ist es ganz anders, er ist ganz offen und geht damit ja auch toll um. He was here and he was really amazing also at the press conference.
Yeah. I mean, you know, he's quite a courageous person. I mean, and he spoke very openly with me about growing up and his experience. And that was the thing. Like, I think they have worked together before, and I felt a little bit like, you know, I'm coming into a different world, and they really accepted me in the sense of like just wanting me to, you know, kind of being very generous and listening to my questions and being very honest about their experience in different ways. Obviously, Aaron, you know, himself is disfigured in a different way, but and it's interesting when you think about it, because like, I don't think we have like enough experience with disability to know how to act, like how to react. And it's not saying that everyone's reacting in a horrible way, but even just not knowing how to like, and so I hope the movie helps kind of like in a way that's still unique and entertaining and funny, because there's a lot of comedy. So it's not like just a lesson. It's very funny in a way, but also tragic, because tragedy is funny. And, you know, we all know what it's like when you're like seeing other people succeed and you're just sitting at home going like, why, what did I do with my life? But, you know, that maybe like at the end of the day, it's going to be easier for us to just like not worry so much about what it's like to be around people with disability or disfigurement.
Also es war für ihn wirklich wichtig, natürlich Adam kennenzulernen, denn er kam so rein, die beiden haben ja schon mal gearbeitet, der Regisseur und er kam rein, hatte viele Fragen. Eben gerade auch diese Fragen, der Regisseur selbst hat ja auch eine Gaumenspalte, also er weiß auch, wie man damit umgeht, wenn man so angesehen wird, und er findet eben, das ist das wichtige Thema des Films, wie gehen wir damit einfach um, wie finden wir einen natürlichen Weg, damit umzugehen, und das zeigt er in diesem Film, aber es ist auch unterhaltsam. I absolutely agree, last question, it's also funny, it's like a comedy, and there's so many twists. Even the last 10 minutes, so many things happen.
Yeah, and it's just unique movie. I mean, how many times you see a film that's, you kind of like, oh, I know, this is the scene where later I'm going to have to this guy. But like, I think the movie does a very good job at kind of keeping you on your toes. By the way, you said three of my favorite German words. Actually, no, two. Natürlich, richtig, and I used to my other favorite one was gemütlich.
Also gemütlich hat noch gefehlt, ansonsten habe ich seine beiden Lieblingswörter verwendet. Also gemütlich, richtig, natürlich.
Yeah, because ich kann dich ein bisschen verstehen, because I lived in Vienna for 4 years when I was very young, but I just didn't have enough, I didn't pursue it, I'm very upset about it now.
You have Romanian roots.
Yeah, but I would love to, I should have learned German.
It was wonderful to talk to you in English, no problem at all, and it was a great pleasure. Thank you so much again, and congratulations again. What a wonderful award. Sebastian, thank you.
Radio 1, der Berlinale Bärentalk.
Und wir haben wieder einen Bärengewinner hier. Also es geht jetzt Schlag auf Schlag und es ist ein besonders wichtiger, schöner Preis, nämlich der Regiepreis, der Silberne Bär für die beste Regie. Und der geht in die Dominikanische Republik. Das ist wirklich eine wunderbare Ausnahme. Und ich muss auch sagen, es war einer meiner Lieblingsfilme. I'm really to admit, this was one of my most favorite movies. This is so special. Pepe ist ein Film über einen Rhinoceros, einen Nashorn, also a rhino. Und das ist ein
Hippopotamus.
It's so difficult to pronounce that. I took the other version. Also es ist auf jeden Fall ein Nilpferd. Genau, wir wollen nicht die Tiere verwechseln. Es ist ein Nilpferd, you are right. Und dieses Tier steht im Mittelpunkt des Films. Der Film heißt eben ganz einfach Pepe und der Regisseur heißt Nelson Carlos de los Santos. Hi, welcome.
Thank you.
Congratulations.
Yes, I'm very happy.
Und dieses Nilpferd ist der Held des Films und es ist einer der wenigen Filme im Wettbewerb, die wirklich auch experimentell waren, die eine ungewöhnliche Erzählweise gewählt haben. Und deshalb finde ich das besonders schön, dass man so einen Film aussehen. I'm really very happy about the fact, because this is one of the rare exceptions in a competition. It's really experimental. It's very special. It's a very new way of storytelling. So maybe you are even a bit surprised that they honored you with this award.
Oh yes, I was very surprised since I got in the official competition. From there, I was very surprised that I got that has this incredible buzz in the whole film. Like everybody was speaking about Pepe. Everything has been like very overwhelming in a good way, but overwhelming. And I was not expecting. Well, first I was not expecting a prize, and then a best director. I was like, wow, okay. It silenced me.
Er war wirklich sprachlos, muss er sagen, weil er hat überhaupt nicht damit gerechnet. Erstmal hat er sich gewundert, dass der Film überhaupt in den Wettbewerb gekommen ist und dass er dann hier so gut aufgenommen wurde, dass viele Leute darüber gesprochen haben, diskutiert haben darüber. Das hat ihn wirklich sehr glücklich gemacht. Und und jetzt ist er der beste Regisseur, also unglaublich. Und diese Geschichte über das Nilpferd, um nicht nochmal die Tiere zu verwechseln, hat ja irgendwie einen realen Kern. I think there's a real core in that story. There's a real basis. Even so, it looks very surrealistic to have these animals on your island, but there is a real story behind it?
Oh yes, of course. It is a true story, the whole thing. You know, Pablo Escobar brought three hippopotamus in 1991. And then, you know, when he got killed in 1993, I mean, those animals stay there. So I don't take that, I don't take this history. You know, Netflix has, it's exploiting or history of violence. So I was not going to talk about Pablo Escobar anymore. It becomes a commodity in capitalism. So I wanted to speak about a specific story that happened in 2009. That is this hippo, that it was the first one that got exiled of the herd because he wanted to copulate with all the females, but there was already an alpha. So in order for him, he had to fight, he lost, and then he goes down the river. So, but this story is true. The whole thing, the army failing in the hunting because they don't know how to hunt, so they had to hire a German hunter. This is all true. Yes.
Also es ist wirklich eine wahre Geschichte. Escobar, der berühmte Drogenboss, hatte sich drei Nilpferde geholt auf die Insel, fand es ganz toll. Als er starb, sind die dann irgendwie ausgewildert und waren dann da. Und das war eine irre Geschichte. Und er hat dann letztlich eine Geschichte genommen, die ein bisschen später wirklich so stattgefunden hat, dass nämlich eines dieser Hippos alle Frauen da begatten wollte, alle Weibchen. Und das ging nicht, weil es gab schon jemand, der das zu tun hatte. Und dann wurde auch wirklich ein deutscher Jäger geholt. All das, was wir da sehen, die Reise runter, dann den Fluss, das hat alles so stattgefunden. Aber ist dieses Hippo, ist es auch sowas wie ein Symbol, Nelson? Also steht es für mehr? But is this hippo? Of course, it's a real animal, as you said, and it's a real story. But is it more? Is it like a symbol for something?
Yes, of course. I mean, I'm from the Caribbean. No, I'm not Colombian. I'm from the Dominican Republic. When I heard that story, you know, just the fact that it's the first wild herd of these animals outside of Africa, and when I heard that story, for me was like, you know, it gave me so much images about displacement. I mean, the history of Latin America is all about displacement, métissage, European diaspora, African diaspora, but especially people that in the beginning didn't even know where they were, like Pepe, you know, like, I mean, the whole colonization process, like, people were just getting, especially in the Caribbean, like, they wouldn't even know where they were. So the whole construction of the world that we know today is through this historical thing, you know. So, of course, I wanted to speak up. I always speak about this because it's the reality of me. But this time, I wanted to do it from the fable and the fantastic. That not very, you know, that it was something that I always wanted to do. And I think, yeah, and I loved it.
Yeah, me as well. Also ich habe gefragt, ist das auch eine Art Symbol, dieses Tier? Und sagte er, natürlich, es kommt dorthin. Es ist übrigens die größte Herde gewesen von Nilpferden außerhalb von Afrika, die da existiert hat. Und genauso ist sie da, wo er herkommt, aus der Karibik. Die Menschen sind da hingekommen, sind weggegangen. Es gab einen Austausch, es gab einen Ersatz, es gab verschiedene Einflüsse, immer wieder auch Zuwanderung, immer wieder Veränderung, sodass die Menschen immer wieder auch ihre Identität neu bestimmen im gewissen Sinne. Und es hat ja eben etwas im Gewand einer Fabel, eines Märchens, einer Geschichte, die sehr viel zu tun hat mit der Erfahrung der Menschen dort. Und es ist ja auch postkolonial. It's a postcolonial story, of course. But I really love this way of storytelling because the hippo is speaking to us in a way. You give this wonderful animal like a voice. So why did you do that?
I think like I wanted to... I mean, actually, it's not the hippo. It's the ghost of the hippo.
I wouldn't reveal it. It's a spoiler in a way because...
Oh no, it's already in the synopsis. It's already in the synopsis, so it's not a secret. No, and it is important to acknowledge that this story will be told by a ghost because it creates the metaphysical dimension from a different cosmovision as well. But also is that a voice that will see things in a fractal way, in a heterogeneous way, that he doesn't even know what language you speak. Is it the language of the native of this Okavango River, or it is the language of the oppressor Africans, or it is the language of this new reality with this will be the Spanish of Colombian, you know? So it is, yeah, of course, from this dimension, I couldn't have this global view and a philosophical view, and that it would be very different to create an animal or a character that actually talks like Pepe, you know? So just because it's a ghost, it allows me in the fiction to navigate and to, and yeah.
Now I understand why it should be a ghost, of course. Thank you for the great explanation. Also, es ist nicht wirklich das Nilpferd, das zu uns spricht, sondern es ist der Geist dieses Nilpferds. Weil es ist ganz wichtig, wir wissen auch gar nicht genau, welche Sprache das ist. Ist es die Sprache der Kolonisatoren? Ist es die Sprache der Ureinwohner dort? Wer spricht da eigentlich zu uns? Und es ist immer seine Perspektive, weil es ist eine globale Perspektive. Es ist eine Perspektive, die sozusagen die Dinge ja insgesamt sieht. Und das war für ihn so wichtig, eine solche Perspektive zu wählen, die nicht irgendwie eine Funde ist für einen bestimmten Geschöpf, das dann so spricht wie Pepe, sondern es ist eben Pepe, der große Held dieses Films ist, und das Ganze sehr assoziativ, fantastische Bilder, wunderbare Montage, all das sieht man in dem Film, der also ausgezeichnet wurde mit dem Silbernen Bären als beste Regieleistung. Pepe von Nelson Carlos de los Santos. Fascinating experience. Thank you so much and congratulations again. Thank you.
Vielen Dank.
Radio 1, der Berlinale Bärentalk. Live vom Potsdamer Platz mit Knut Elstermann.
Und jetzt bei mir der deutsche Triumph, der deutsche Bär, nämlich der Silberne Bär für das beste Drehbuch geht für den Film Sterben an Matthias Glasner. Ich mal ganz, ganz herzlich gratuliere. Was für eine Freude. Hallo erstmal und Glückwunsch.
Na, hallo, danke, danke. Ja, Riesenfreude, überwältigend.
Hast du mit gerechnet, die berühmte Frage immer, dass es auch das Drehbuch sein wird, das man anerkennt?
Also... Ehrlich gesagt, glaube ich, Juryentscheidungen sind, ich war selber schon genug Juries, um zu wissen, dass das auch ein ganz schönes Geschachere ist. Und so. Und der Preis, den man dann gewinnt, ist nicht vielleicht unbedingt der Preis, der das hätte werden sollen, sondern das war der Preis, den man durchsetzen konnte gegen andere oder so. Deswegen, aber ich freue mich über den Drehbuchpreis, weil ich das Drehbuch tatsächlich auch sehr mag und es auch tatsächlich sehr wichtig ist für den Film. Insofern ist es völlig okay.
An dem hast du wahrscheinlich auch sehr lange gearbeitet, um eben auch das zu machen, was du ja in diesem Film geleistet hast, nämlich auch eine eigene Verarbeitung deiner eigenen Familienerfahrung. Deine Mutter, wunderbar gespielt von Corinna Harfuch, tauchte da quasi auf. Also ich kann mir vorstellen, der Schreibprozess war dann eben auch ein ganz besonders wichtiger, weil das erstmal alles durch dich durchgehen musste, bis es dann auch wirklich ein Film werden konnte.
Ja, es ist ja erstaunlicherweise so, dass dieses Drehbuch unglaublich schnell ging, weil ich es sehr instinktiv geschrieben habe, in einem Zustand von relativer Müdigkeit, weil ich ein kleines Kind hatte und kaum geschlafen habe. Und ich mich dann jeden Tag 2-3 Stunden in einen Café gesetzt habe und einfach rausgehauen habe. Ich meine, es ist ja alles irgendwie da. Der Film ist eine Mischung aus dem, was sowieso da ist und dem, was ich halt einfach erfunden habe. Und ich habe immer einfach alles so hingeschrieben, wie es instinktiv geht. Und hatte nach 2 Monaten 200 Seiten. Und die haben wir auch tatsächlich mehr oder weniger so... verfilmt.
Jetzt ist es ja ein Film, der hierfür sehr viel Aufsehen gesorgt hat. Also der verstört einen auch, der lässt einen nicht gleichgültig. Dieser Prozess des Sterbens geht ja darum, nicht, dass man Abschied nehmen muss innerhalb dieser dysfunktionalen Familie. Der bewegt in den Menschen etwas. Wie hast du das bei der Berlinale jetzt auch erlebt? Du hast ja auch Gespräche geführt, Interviews, Q&A gemacht. Also ist das auch eine Wirkung, die du erhofft hast, die da eingetreten ist?
Also es ist wirklich, ich kann nur das Wort überwältigend benutzen, wie sehr dieser Film... Also alle 3 Meter werde ich irgendwie angesprochen oder angehalten von Menschen, die mir sehr intensiv sagen, wie sehr sie dieser Film bewegt. Und ja, das ist irre. Also er hat offensichtlich bewegt er die Menschen, weil ich glaube, weil ich mein Herz so geöffnet habe, öffnen sie ihr Herz auch. Familie ist eh etwas, womit wir alle was zu tun haben. Und dann, was mich gleich, glaube ich, am allermeisten freut, ist, dass so viel gelacht wird in dem Film. Weil das war mir tatsächlich total wichtig. Das ist nämlich so ein schönes Lachen, ein erkennendes Lachen. Man erkennt sich selber, man erkennt Situationen wieder. Und darüber freue ich mich sehr.
Du machst da wirklich kein Hehl draus, dass das deine Mutter auch ist. Also inspiriert von deiner Mutter, von deinem Vater, wird am Schluss auch nochmal deutlich gesagt. Da gibt's ja im Leben so einen bestimmten Punkt, wo man sowas vielleicht erst machen kann. Wo man anfängt, vielleicht so eine Distanz zu gehen, dass man so eine Geschichte, die so privat ist, auch erzählen kann.
Ja, ich habe seit ein paar Jahren Kinder, 2 kleine Kinder und habe eben eine neue Familie. Das ist ja immer da, wo die neue Familie anfängt und man sich von der alten mehr abnabeln kann. Ich habe sehr schnell beschlossen, dass meine neue Familie in diesem Film nicht vorkommt, sondern dass ich auf meine alte Familie gucke. Und durch jetzt das Glück, das ich jetzt empfinde und habe, konnte ich auch mit einer gewissen Gelassenheit darauf gucken. Ich glaube, das wäre nicht möglich gewesen, wenn ich da noch so drin gesteckt hätte.
Es ist wirklich ein Ensemblefilm, also mit großartigen Schauspielern. Corinna Harfouch habe ich schon genannt, Lars Eidinger natürlich, Ronald Zerfeld, Robert Gwisdek und viele andere, Lilith Stangenberg. Wie hast du mit denen gearbeitet? Denn ich finde, die sind alle gleichwertig. Also ich könnte jetzt gar keine Hauptfigur, vielleicht Lars Eidinger noch am ehesten zieht sich durch, finden. Also alle haben so eine Gleichberechtigung in dem Film.
Sehr wenig mit den Schauspielern geredet vorher. Vielleicht ist deswegen der Drehbuchpreis doch tatsächlich ganz gut, weil ich hatte das Gefühl, dass alle das Drehbuch sehr mochten, sehr gut verstanden haben und es dadurch so eine Leichtigkeit und auch Komplexität hatte im Spiel. Weil wenn man anfangen muss, sehr genau und detailliert zu arbeiten, wird es immer kleiner. Es wird immer enger. Auch das Spiel wird immer enger. Das Spiel wird dann groß und komplex und lebendig, wenn man eigentlich nur als Regisseur einen Raum schafft, in dem sich Schauspieler mit dem Drehbuch frei bewegen können. Und das hat bei diesem Film hervorragend geklappt.
Dann letzte Frage noch. Siehst du auch als Anerkennung für deine Radikalität, so nennen dieses Mal? Denn du hast immer ungewöhnliche Filme gemacht, bist auch Risiken eingegangen, als einer der wenigen, finde ich, im deutschen Kino. Also so ein Preis zeigt dann vielleicht auch, es lohnt sich auch, mutig zu sein.
Ja, also ich kann jedem nur empfehlen, wenn man einen Film macht, alles auf eine Karte zu setzen, also dieser Ingmar Bergman-Satz, jeden Film so zu machen, als wäre es der letzte, das war bei diesem Film ganz besonders der Fall und einfach zu sagen, okay, ich mache ihn so oder nicht. Das finde ich auch ganz wichtig, dass man nicht so denkt, ja, ich will ihn unbedingt machen und dann ändere ich das halt das Drehbuch, wenn die das wollen und dann ändere ich das. Das habe ich nie gedacht. Ich habe immer gedacht, keine Ahnung, ob der gemacht wird oder nicht, aber wenn ich ihn mache, mache ich ihn ganz genau so. Und wenn es dann mein letzter war, auch egal. So, also das ist, glaube ich, eine gesunde Haltung.
Also ich hoffe sehr, dass es nicht der letzte Film ist, aber er handelt von den letzten großen Dingen. Der Film Sterben, hier ausgezeichnet mit dem Silbernen Bär für das beste Drehbuch. Nochmal Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, wie toll, dass das für dich so geklappt hat. Danke dir fürs Gespräch, Matthias Glasner.
Vielen Dank.
Ja, das Schöne an so einer Sendung ist ja, man kann nichts planen. Man hat keinen Plan, man hat keine Vorstellung, wann was passiert. Aber was ich schon sagen kann, wir werden im Verlauf dieser Stunde, es geht ja noch bis 23 Uhr, die Gewinnerin des Goldenen Bären hier hören. Also Mati Diop, die ja überraschend vielleicht diesen Dokumentarfilm hier in dem Wettbewerb gut platzieren konnte und dann diesen Preis bekommen hat, wobei, nicht zu vergessen, im vergangenen Jahr ja auch ein Dokumentarfilm aus Frankreich gewonnen hat, Adamant. Also wir werden hören, was sie dazu sagt, natürlich auch, was sie mit ihrem Film bewirken will. Und ich freue mich jetzt sehr, dass wir mal so ein bisschen kurz zur Ruhe kommen und nochmal so setzen lassen, was wir gerade so erlebt haben. Anke Lewig ist nochmal da und unsere liebe Kollegin Katja Nikodemus von der Zeit. Schön, dass ihr da seid und dass wir vielleicht mal so von oben schauen. Das hat ja gerade der Regisseur so schön gesagt von Pepe Nelson Carlos de los Santos. Wichtig, dieses Nilpferd ist ja ein Geist und der redet eben aus einer Perspektive, oft von oben, schaut sich die Dinge mit Abstand ab. Und das wollen wir jetzt auch machen, mit Abstand draufschauen. Also den Wettbewerb insgesamt nochmal einen Blick darauf, was wir erlebt haben und wie wir ihn sehen. Katja, vielleicht fängst du mal an.
Also jetzt gesamtbilanzmäßig muss ich sagen, es hat so ein bisschen so einen schalen Nachgeschmack. Es gab ja Kollegen, die haben von Durststrecke gesprochen, von Bilderwüste. Das ist natürlich manchmal schwer zu vermitteln. Wir haben das große Glück, hier sozusagen unter 200 Filmen auszuwählen und 10 Tage lang 20 Filme uns anzuschauen im Wettbewerb. Aber doch waren es jetzt wenige Filme, wenn man so jetzt eben von oben hereinfliegt und wieder herausfliegt, die dann eben bleiben mit ihren Bildern, ihren Geschichten vielleicht schon, aber es war dann doch cineastisch ein bisschen enttäuschend. Und deswegen, glaube ich, könnte es auch sein, dass man dann eben einen Dokumentarfilm ausgezeichnet hat. Weil wenn Jurys sich unsicher sind, dann denken sie wahrscheinlich immer, ach, wir gehen jetzt mal auf die Wirklichkeit. Die hat immer Bedeutung, die ist immer irgendwie politisch, das ist ja auch ein politischer Dokumentarfilm, Dahomey geht eben um Restitution, da habt ihr schon drüber gesprochen. Das ist ein bisschen so eine Sicherheitslösung, hatte ich das Gefühl.
Die wahrscheinlich auch so einen Konsens dann erzeugt in der Jury, muss man ja auch sehen. Man streitet sich lange und dann kann man sich gut darauf einigen, Anke?
Ja, denke ich auch, dass das vielleicht so eine Art Kompromisslösung war, weil wir bekommen ja mit, wenn wir auf die anderen Preise gucken, wir haben ja noch nicht auf The Empire geguckt von Bruno Dumont, der hat ja den Preis der Jury bekommen und der hatte doch schon Bilder zu bieten. Oder hattet ihr schon mal so ein abgefahrenes, kathedralenartiges Raumschiff über die Leinwand fliegen sehen?
Ja, ich meine, allein schon die Idee, dass sich außerirdische Mächte in Gestalt von jungen Proletariern in einem nordfranzösischen Fischerdorf Düsseldorf bekämpfen, ist ja schon total abgefahren. Ja. Und ich fand, der Film war nicht nur auch sehr unterhaltsam, sondern auch klug, weil er ja doch dieses ganze Superhelden-Geschwafel, Star Wars-Geschwafel, auch Fantasy-Mystery-Geschwafel irgendwie dekonstruiert hat und dann auf die Ebene von diesen jungen Leuten überführt hat, die da irgendwie Jeans tragen, Tanktop tragen, Bikini tragen und sich da bekriegen, auch ein bisschen unbeholfen mit Laserschwertern, muss man sagen.
Also diese Mischung aus durchaus sehr professionellen Schauspielern, war ja auch ein berühmter dabei, nicht, Fabrice Lucchini, und dann diese Laien, die höchste Mühe haben, ihre Texte sozusagen, und diese beiden durchgeknallten, völlig auch etwas schlampigen Ermittler.
Die ein bisschen wie aus einem Louis de Funès-Film.
Ja, oder aus einem Stummfilm, dachte ich, aus einem Stummfilmkomiker, die immer so komisch die Augen dann so zusammengekniffen haben, Augenbrauen gerunzelt haben.
Nicht durchblicken.
Sie sehen nicht durch. Es war für mich ein großer Spaß, muss ich auch sagen, es war eine Genreparodie für mich. Ich habe all das, was ihr da so drin seht, oder angewandt, nicht gesehen, aber ich hatte Freude
daran. Aber ich finde, dass Bruno Dumont, der ja bekannt geworden ist mit den Filmen La Vie de Jésus, also das Leben des Jesus und L'Humanité, die spielten ja auch in dieser Landschaft, in so einer Trostlosigkeit, da ging es auch eben um das Proletariat, um eine Jugend. Und ich finde, letztlich erzählt er doch dann auch ganz schön viel über so Lebensgefühle, die so geprägt sind von Rivalität, dass man vielleicht doch gerne ein Superheld wäre, aber auch von einer gewissen Perspektivlosigkeit.
Aber auch von Körperlichkeit und Sex, muss man mal sagen.
Ja, genau. Aber nur noch mal, so die erste Szene, das ist ja ein junger Fischer, der dann nachher auch einer der großen Helden ist. Mhm. Und er kommt mit einem Fang nach Hause und die Mutter, wo ich denke, die wird jetzt wirklich von einer Bewohnerin des Dorfes gespielt, sagt, ah, du hast ja wieder nichts gefangen. Also da wird doch auch schon immer, kommt doch da noch was anderes rein in dieses doch sehr lustige Spektakel.
Und es geht auch beides, Knut, finde ich. Der totale Spaß.
Ja.
Und man kann ja trotzdem dann immer in die Vergangenheit von Bruno Dumont gehen und sagen, okay, der hat ja immer irgendwie in Mythen gewühlt, in ikonischen, genau, in christlichen Mythologien. Was ist die große Mythologie heute? Das sind die Superheldenfilme. Und die hat er sich jetzt vorgenommen.
Ach,
und damit lädt er diese jungen Leute auf.
Was ihr alles da drin seht, ist wieder mal großartig. Ich bin beeindruckt. Es gibt ja auch eine Erlösergestalt, ne? Also einen kleinen Messias.
Ein Baby, das ist der Le Margat. Der Margat, der sagt eigentlich kein Wort, außer am Schluss. Das war's.
Ja, aber alle verbeugen sich vor ihm. Gut, also ich hatte Spaß dabei. Das ist ja schon eine Menge wert übrigens. Bei einem Wettbewerb, der insgesamt doch auch sehr düster war und sehr schwer und es immer wieder auch bedrückt hat mit seinen Themen. Also insofern kann ich mit diesem Preis auch gut leben. Wir hatten Sebastian Stan vorhin da, natürlich ein Hammer, dass er auch nochmal wirklich extra zurückgekommen ist, um diesen silbernen Bären anzunehmen. Es gibt ja eben diese Unterscheidung nicht mehr Darsteller, Darstellerin, sondern es gibt eben Hauptrolle und Nebenrolle. Und da muss ich sagen, wäre mir anderes eingefallen. Also jetzt ganz ehrlich, obwohl Emily Watson ist eine fantastische Schauspielerin und in diesem Film Small Things Like These spielt sie ja in diesem sehr bedrückenden Heim für junge Mütter, ledige Mütter, so die Oberaufseherin. Was habt ihr in der Figur gesehen, in ihrem Spiel?
Die ist doch nur 5 Minuten auf der Leinwand.
Ja. Nicht mal, insgesamt. Ich dachte, 58 Sekunden ungefähr.
Ja. Judi Dench hat für 8 Minuten einen Oscar bekommen in Shakespeare in Love.
Okay.
Naja, sie verkörpert ja natürlich die Grausamkeit und Repression der katholischen Kirche. Sie spielt ja diese Ordensschwester, die eben die ganzen Misshandlungen überdeckt. Da kommt dieser Kohlehändler, eben gespielt von Cillian Murphy, der eben bei einer Lieferung ein verstecktes Mädchen entdeckt, das offenbar in einem Schuppen eingesperrt wurde, verdreckt ist. Und Emily Watson ist diese Oberaufseherin, die so tut, als sei nichts, die sozusagen diese Verdrängung deckt oder sogar verkörpert. Und das ist eine gute Leistung. So, also das klingt jetzt gönnerhaft, das ist wirklich ein toller Auftritt. Aber wie gesagt, für die 2-3 Minuten in der Best, da hätte es wirklich andere Lösungen gegeben.
Ja, obwohl mir gefällt die Szene, wo sie das Geld zählt und dann so großzügig verschenkt. Also da ist doch auch viel drin.
Die Perfidie der Kirche, die Korruption.
Scheinheiligkeit. Ja.
Scheinheiligkeit. Was denn das Wort ist? Mit ihren Scheinen, die sie da verschenkt. Also sie ist eine große Schauspielerin. Sie ist in vielen, gerade im britischen, irischen Produktionen zu sehen. Vielleicht wollte man auch das dann hier an der Stelle mal würdigen. Sie ist ja auch extra hergekommen. Und das bringt mich natürlich nochmal zu so einer Frage. Du hast vorhin über die Bilder gesprochen. Ich habe mich eigentlich sehr gefreut über einen Preis für die herausragende künstlerische Leistung. Martin Schlacht ist nicht nur Kameramann, er ist auch oft Produzent von Filmen. Jessica Hausner, mit ihr hat er viele Filme gemacht, hat also auch wichtige österreichische Filme gemacht und hier in dem Falle des Teufels Bad von Severin Fiala und Veronika Franz hat er so eine Welt geschaffen, die einerseits wirklich Mitte des 18. Jahrhunderts ist, später so 1750 um Oberösterreich, und auf der anderen Seite hat es aber auch was Überhöhtes. Also es sind schon tolle Bilder, also da muss ich sagen, bin ich sehr einverstanden gewesen.
Ja, ich finde das wahnsinnig, wie er das schafft, so sehr dokumentarisch von diesem Leben zu erzählen. Also es geht ja um eine junge Frau, die verheiratet wird und der Mann will sie dann nicht schwängern und der Mann ist Fischer. Und wenn man dann sieht, wie diese Karpfen aus dem Fluss gefischt werden, das fand ich schon sehr, sehr eindrücklich.
Da dreut schon das Unheil.
Ja, da dreut schon das Unheil. Aber gleichzeitig hat das eben auch alles dieser Wald. Dieser Wald ist natürlich immer schon aufgeladen. Dann gibt es diese Horrorelemente. Sie lebt mit ihrem Mann alleine da in dem Haus. Und dann finde ich, man muss ja sagen, diese Frau wird von Anja Plasch geschrieben, die ja eine bekannte Sängerin auch ist, die dann diesen Sound gemacht hat, der sowas Peitschendes, Exzessives hat, der aber sehr sparsam dafür, aber effektiv eingesetzt wird. Und diese Mischung, wie Bilder und Sound da ineinander übergehen und letztlich dann nochmal diesen Wahnsinn, der sich über diese Heldin legt, so erzählt, das finde ich schon ziemlich großartig. Also auch diese Verlorenheit der jungen Frau dann in diesem Wald.
Das ist wirklich ein Horrorfilm.
Ja.
Und ich finde, du hast völlig recht, man ist sich darüber klar, dass der Film der Zeit der Aufklärung spielt, aber es könnte Mittelalter sein, wirklich. Und wir sind ja immer so stolz auf unsere Kultur, unsere Modernität, Modernismus und wie weit wir es gebracht haben. Ich meine, das ist gute 200 Jahre her ungefähr, dass so gelebt und getötet und hingerichtet und gestorben wurde. Ja. Und das ist schon sehr radikal und konsequent in diesem Film gezeigt.
Also es basiert auf realen Gerichtsakten, das hat so stattgefunden und diese Frau ist also durch diese schreckliche Lebenssituation hineingetrieben worden. Aus dem Opfer wird dann eine Täterin und das ist auch eine erschütternde Szene. Also auf den Film kann man auch sehr gespannt sein, wenn er zu uns ins Kino auch kommt. In Österreich läuft er, glaube ich, sogar demnächst schon an. Das Teufelsbad meint Melancholie. Das ist ein alter Begriff für Melancholie. Also das ist auch ein Film über Depressionen und Melancholie. Haben wir darüber geredet, dann danke ich euch jetzt erstmal ganz herzlich. Schön, dass wir noch so ganz entspannt mal ein bisschen plaudern konnten.
Und jetzt wird hier mal der Sekt aufgemacht.
Jetzt wird der Sekt aufgemacht, aber es gibt ja noch ein wichtiges Gespräch mit Matti Diop, nämlich mit der Siegerin des Hauptpreises, Goldener Bär.
Radio 1, der Berlinale Bärentalk.
Jetzt haben wir die große Ehre, den Hauptpreis hier zu feiern und ganz herzlich zu gratulieren. Das ist natürlich eine großartige Sache. Der Goldene Bär geht wieder nach Frankreich, wie im vergangenen Jahr. Es ist also eine Auszeichnung für einen Dokumentarfilm von einer Regisseurin, We Met Before in Cannes. I remember very well, wonderful interview for Atlantic. Also als ihr Film dort lief in Cannes, haben wir uns schon mal kennengelernt. Das war ein Spielfilm, eine Sensation. Jetzt ist sie also ausgezeichnet worden mit dem Goldenen Bären der Berlinale für Dahomey. Gratuliere ganz herzlich, Matti Diop. Congratulations.
Thank you. Dankeschön.
And we have a wonderful interpreter. Martina will speak French and explain what I'm going to ask. So first question, erste Frage natürlich sofort. Sie haben das vorhin so schön gesagt. Das ist die richtige Zeit und der richtige Ort für diesen Film. Warum?
C'est le bon moment et c'est le bon l'endroit pour montrer ce film. Vous l'avez dit avant. Pourquoi? Le bon endroit parce que je sais que l'Allemagne est particulièrement sensible à ces questions. Je sais que les chercheurs, notamment, font un travail de fond très très précieux depuis longtemps. Et c'est vrai que j'ai toujours eu l'intuition que Berlin serait pour le film une caisse de résonance forte. Et je pense que en dehors du lieu qu'est Berlin, je pense que c'est un sujet qui était urgent. En fait, cette restitution a vraiment eu lieu. Ces 26 œuvres, même si c'est absolument insuffisant, ont été restituées. Pour moi, c'était très important que le cinéma documente et soit à la hauteur de ce rendez-vous historique.
Ja, ich habe von Anfang an gedacht, dass Deutschland der richtige Ort ist, weil einfach in Deutschland eine sehr, sehr große Aufmerksamkeit für dieses Thema besteht. Es gibt hier sehr, sehr viele Wissenschaftler, die wirklich suchen nach Artefakten. Also es ist hier eine große Aufmerksamkeit. Ich glaube, dass es aber einfach ein Thema ist, das über Berlin hinausgeht. Es ist wichtig, was zurückkommt. Dieses Thema, dass 26 Artefakte zurückgegeben wurden, dies natürlich lächerlich ist, ist überhaupt nicht repräsentativ, aber das steht für etwas. Und das, glaube ich, war mir sehr, sehr wichtig, das im Kino repräsentiert zu können.
Also wir sehen 26 Kunstwerke, die wieder zurückgehen nach Benin aus Paris, also aus den Sammlungen dort. Und sie zeigen das sehr genau. Also die erste Hälfte des recht kurzen Films sehen wir, wie das eingepackt wird, wie die Kunstwerke die Vitrinen verlassen. Wir sehen die leeren Vitrinen. Sie lassen sich sehr viel Zeit für diese Reise. Warum?
On voit dans la première moitié du film, on voit l'emballage de l'art, on voit la préparation du voyage de cet art. Vous avez pris beaucoup de temps pour décrire ce voyage, cette préparation. Pourquoi ?
Parce que je voulais avant tout que ce voyage soit vécu de l'intérieur, pas seulement par l'audience, le public, mais avant tout par les œuvres elles-mêmes. Pour moi, c'était une évidence que consacrer un film à cette restitution, c'était d'abord restituer ces œuvres à elles-mêmes et à travers elles, évoquer toute l'histoire violente de dépossession, d'exploitation dont elles viennent. Les sous-sols de ce musée parisien dont elles sont captives depuis presque plus d'un siècle, et que l'audience fasse l'expérience en fait de cette histoire à travers ce récit que j'ai écrit en collaboration avec l'écrivain haïtien Mackenzie Orcel.
Mir war es ganz, ganz wichtig, dass man diese Geschichte der Kunst über die Kunstwerke selbst erfährt, dass man aus ihrer Sicht erzählt bekommt, wie das war, aus welcher Geschichte sie kommen, dass sie aus Ausbeutung kommen, dass sie seit fast 100 Jahren in diesem Untergrund von dem Museum sich versteckt halten müssen sozusagen. Und das war mir ganz wichtig, dass das Publikum es nicht nur sieht, sondern dass es das Publikum über die Kunst selbst erlebt.
Das heißt ja ganz buchstäblich, sprechen die Kunstwerke zu uns. Das ist natürlich ein ungewöhnlicher Schritt in einem Dokumentarfilm, dass plötzlich auch auf der Tonebene die Gegenstände lebendig werden.
Et c'est pour ça qu'il nous parle, ce qui est très 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 étrange dans un documentaire, mais il nous parle, il nous raconte ce qu'il ressent.
Je suis pas du tout gênée par le terme documentaire, mais je pense que c'est surtout du cinéma et que finalement, à force de vouloir faire des séparations entre le documentaire, la fiction, finalement c'est dommage parce que je pense que l'importance c'est de dire que c'est du cinéma et je pense que quand le cinéma se produit, le spectateur oublie lui-même complètement la différence entre qu'on essaye de maintenir, la frontière qu'on essaye systématiquement de maintenir entre les deux. J'espère et je crois que l'audience vit une expérience sensorielle, intime et politique. Et je pense que l'audience est toujours sous-estimée et qu'on n'imagine pas à quel point elle a besoin, comme moi j'ai besoin en tant que spectatrice, qu'on m'ouvre l'esprit, qu'on casse des portes, qu'on permette à mon imaginaire d'aller beaucoup plus loin que ce que j'aurais moi-même osé rêver, quoi.
Ich habe kein Problem mit dem Terminus Dokumentarfilm, aber ich glaube, generell tun wir uns keinen Gefallen. Für mich ist Kino Kino. Und ich glaube, diese strenge Trennung zwischen Dokumentarfilm und Fiction braucht es eigentlich nicht. Das Publikum wird immer unterschätzt. Ich glaube, das Publikum erlebt etwas, wenn es den Film sieht, sensoriell, intim, aber auch politisch. Das ist einfach ein Riesenerlebnis. Und ich glaube, das will auch ich, wenn ich als Publikum einen Film sehe. Und das will ich mit meinem Kino generieren.
Das ist ein großes Erlebnis auch für uns, weil wir verstehen ja endlich, was es bedeutet, dass diese Kunstwerke zurückkommen. Wie war das für Sie? Sie kommen aus Frankreich, haben Wurzeln im Senegal. Also vielleicht waren die Erfahrungen für Sie auch neu, was es den Leuten dort wirklich bedeutet.
Pour nous, ce qui était très intéressant de voir ce que ça représente pour les gens de qu'ils recevaient cet art en arrière. Pour vous aussi, qu'est-ce que ça vous a fait? Parce que vous avez des racines aussi du Sénégal, de voir ce que ça représente pour les gens de que l'art retourne dans leur pays.
C'est difficile pour moi de parler de la réception des personnes, mais je pense que ça touche beaucoup plus de d'audience qu'on imagine, parce que autant du côté africain, je pense que la plupart des personnes ne peuvent que désirer le retour de leur patrimoine, mais je pense que du côté européen. C'est très difficile. Il faut vraiment beaucoup de courage d'honnêteté intellectuelle aussi pour admettre que qu'il est temps que ces œuvres reviennent chez elles pour permettre à la jeune génération africaine de faire l'expérience de son art, de sa culture, de la trace de ses ancêtres. Et qu'il est temps que l'Europe se regarde en face et accepte de regarder en face la grande violence de son passé colonial, et surtout qu'elle assume les traces qu'elle continue à ingérer dans la société et qui ont des conséquences psychiques, sociales, politiques réelles.
Ja, ich würde die Antwort zweiteilen. Einerseits ist natürlich, ich glaube, dass in Afrika natürlich die Leute einfach nur sehr, sehr glücklich sind, dass ihr Kulturgut zurückkommt. Was Europa betrifft, glaube ich, braucht Europa großen Mut und eine intellektuelle Ehrlichkeit, um zuzugeben, dass es einfach Zeit ist, dass diese Kunstwerke zurückgehen und dadurch vor allem den jungen Leuten in Afrika die Möglichkeit geben, dass sie sich mit ihrer Vergangenheit, mit der Vergangenheit ihrer Vorfahren auseinandersetzen und dadurch ihre eigene Kultur natürlich noch mal ganz anders erleben können.
Et on ne, je ne demande pas au gouvernement européen de se sentir coupable. Je pense qu'on ne fait rien avec la culpabilité à part être paralysé et prendre les pires décisions pour sa vie et le destin de tout un peuple. En revanche, je pense que la question de la responsabilité et de la reconnaissance est importante et que c'est pas seulement pour le salut des Africains qui récupèrent leurs œuvres, c'est pour le salut et la santé mentale aussi des Européens. C'est important de faire ce travail de tout simplement d'acceptation et d'assimilation et de et je pense que moi-même je suis beaucoup plus encline et prête à accepter, à ouvrir les yeux sur des réalités sur lesquelles moi-même je peux être ignorante ou pas assez consciente. Moi, j'ai besoin d'art aussi et de cinéma et de culture pour ouvrir les yeux aussi. Si je sens l'injonction à me positionner, si je sens l'injonction à dire oui, je suis coupable, moi aussi, je suis paralysée. Donc, je pense que l'art, la culture, le cinéma, en l'occurrence, est vraiment une manière d'accompagner l'audience à faire ce chemin, en fait. Ce chemin qui est très délicat en fait à opérer, et je crois que le cinéma est vraiment l'un des, c'est pour ça qu'il faut vraiment considérer qu'il faut considérer beaucoup plus le rôle de l'art en fait dans la société, parce que c'est vraiment une extraordinaire matière, c'est ce qui nous permet de rester en lien les uns avec les autres. Et ce lien, je trouve qu'il est vraiment en train de se perdre et ça génère des situations extrêmement graves, dont la montée du néofascisme de l'extrême droite qui fait tout pour diviser les gens, en fait.
Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass verstanden wird, dass es mir nicht darum geht zu sagen, dass Europa schuldig ist. Davon hat niemand was. Das blockiert die Leute nur, das versetzt sie in Angst. Das bringt nichts. Aber Europa muss die Verantwortung übernehmen. Und ich glaube sogar, dass es sehr, sehr wichtig ist für Europa, dass sie durch diese Verantwortungsfindung sich nochmal selbst anschauen können und dadurch auch irgendwie einfach ihr Gewissen oder ihre Geschichte klären können. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir sehen, welche wichtige Position das Kino in dem Ganzen oder die Kunst im Allgemeinen einnehmen kann, um diese Vermittlung zwischen den Völkern darzustellen. Auch ich brauche das auch, dass ich mich über Kunst ernähre, um zur Verständigung zu finden. Und ich glaube, dass es so, so wichtig ist, dass wir nicht den Kontakt zueinander unter den Kulturen verlieren, dass wir einander immer mehr verstehen. Und ich möchte nochmal unterstreichen, wie wichtig das Kino dabei sein kann. Denn wir sehen, was passiert, wenn dieser Kontakt verloren geht. Der Neofaschismus wird immer stärker. Und wir brauchen die Kunst ganz, ganz dringend.
Und an dieser Debatte lässt uns dieser Film teilhaben, der ausgezeichnet wurde, Dahomey von Mati Diop. Goldener Bär dieser Berlinale, wunderbarer Hauptpreis. Merci beaucoup and congratulations again. Thank you so much.
Thank you very much. Merci.
Ja, das war die Berlinale. Die ist jetzt Geschichte, zumindest hier für uns aus unserem Truck. Morgen gibt es natürlich nochmal ein Highlight, 17.30 Uhr, unsere Verleihung des Panorama-Publikumspreises im Zoopalast, Spielfilm und Dokumentarfilm, das feiern wir schön. Aber so das offizielle Programm mit der Bärenvergabe ist jetzt vorbei und damit eben auch unsere Existenz als Berlinale Radio. Bedanke mich ganz herzlich bei den fantastischen Kollegen und Kolleginnen Alina, Steen, Lara, Germa, Chris, Anke, die ja Unfassbares geleistet haben. Gerade heute übrigens, finde ich, war es ja nicht so ganz ohne mit diesem Hin- und Herrennen und plötzlich spontane Schalten und so weiter. Und natürlich bedanke ich mich bei den Hörern und Hörerinnen von MDR Kultur, dass die heute dabei waren. Hoffe, sie hatten viel Spaß hier mit unserem Programm und verabschiede mich. Das war die Berlinale, wie wir sie erlebt haben. Sie wird im nächsten Jahr ganz anders sein. Im gewissen Sinne hoffe ich das auch. Also ein Auftrieb, eine neue Energie durch dann auch eine neue Leitung. Also nichts wird vielleicht im nächsten Jahr so sein, wie es in diesem Jahr war. Mein Name ist Kurt Elstermann. Ihnen eine gute Nacht. Tschüss.
Radio 1, der Berlinale Bärentalk.